Hauptsache was mit Politik, Folge 5. Der Podcast zum Berufseinstieg für Politikwissenschaftler. Wir unterhalten uns hier regelmäßig mit Young Professionals und Leuten, die den Berufseinstieg geschafft haben. Wer sind wir? Das sind zum einen ich, Markus Ruschke, und mein geschätzter Kollege Fabian Hauen. Hallo Fabian.
Ja, hallo Markus. Vielen Dank für die Begrüßung. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mittlerweile schon in der 5. Folge sind. Das Projekt Podcast ist quasi mutiert und wird erwachsen. Und ja, wir freuen uns über die vielen tollen Zugriffszahlen und dass wir auch immer wieder Anfragen und auch neue Gäste bekommen. Deswegen heute bei uns zu Gast quasi ein Kollege aus der Branche, Christian Storch, seines Zeichens auch Politikberater, der heute die 5. Folge mit uns bestreiten wird. Hallo Christian, herzlich willkommen. Fangen wir vielleicht gleich mal an. Wo und was hast du denn eigentlich studiert?
Ja, auch erstmal herzlich willkommen. Das ist eine gute Frage, weil ich habe mehrere Sachen studiert. Ich habe erstmal angefangen mit meinem Bachelor in Dresden, habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert, fand das auch sehr spannend und habe dann aber ein Jahr Pause eingelegt, habe so einen Gap Year gemacht zwischen Bachelor und Master, habe einige Praktika gemacht. Dass das eine gute Empfehlung ist, da komme ich nachher noch drauf. Wäre so meine erste wichtige Karriereempfehlung. Und dann bin ich zurückgegangen nach Dresden, habe da meinen Master gemacht in Politik und Verfassung, also im Prinzip auch Politikwissenschaft, aber noch einen Schwerpunkt auf Jura, auf Verfassungsrecht und auf Institutionenforschung. Mhm. Und dann habe ich noch einen Master gemacht, einen MBA, Master of Business Administration, hier in Berlin an der Quadriga, den ich vorletztes Jahr abgeschlossen habe, mit Schwerpunkt Public Affairs und Leadership.
Sehr spannend, ein Doppelmaster.
Genau.
Und was für Praktika hast du denn zwischen Bachelor und Master gemacht? Weil oftmals ist das ja ein prägender Faktor und stellt ja auch schon gewisse Weichen.
Absolut. Also ich hatte nach meinem Bachelor so ein sehr gutes Gefühl, auf der Wissenschaftsrichtung unterwegs zu sein, aber wollte eben auch mal die Nase rausstrecken. Wie ist es in Ministerien, in Fraktionen, wie ist es in anderen Bildungseinrichtungen, und habe daher zuallererst in München ein Praktikum gemacht, in Putzing. Am Starnberger See ist das gelegen, sehr malerisch, in der Akademie für politische Bildung. Dort war ich Tagungsassistent und habe wissenschaftliche Tagungen mitorganisiert. Fand das auch sehr, sehr spannend. Habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Monate gemacht. War echt schön. Kann ich auch jedem empfehlen. Super Praktikum da unten. Lange Warteliste, aber gerne mal probieren. Und danach bin ich in die Staatskanzlei in Sachsen zurückgegangen, weil ich auch mal wissen wollte, wie ist wirklich Ministerium? Ist das so verstaubt, wie man sagt? Oder sind die ja doch alle anders drauf? Und
welche Ebene, welche Abteilung? Weil Staatskanzlei
ist ja groß. Ja, das ist sehr groß. Das ist groß, richtig. Das war die Abteilung Protokoll und Veranstaltungen des Ministerpräsidenten. Das ganz Spannende, also wenn jemand wissen will, wie ein Minister angeredet wird oder angeschrieben wird bei uns im Büro, dann bin ich da immer gerne bereit zu helfen.
Und bis der Protokollbeauftragte.
Fast der Protokollbeauftragte, also das war ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Also das ganze Praktikum war auch langweilig, nicht nur die Materie, finde ich ein bisschen antiquiert, aber es war auch wirklich nicht so spannend. Ich hoffe, niemand aus dem Staatsministerium hört jetzt zu, aber es war nicht so spannend, aber es war für mich auch wertvoll, weil das war so eine Erfahrung, wo ich genau danach wusste, das will ich nicht machen. Ich will nicht in die staatliche Verwaltung, in so einen Job, in diese Richtung. So, Wirtschaftsministerium ist sicher mal was ganz anderes so, und das muss man auch nicht direkt vergleichen, aber in diese Richtung muss ich dann wirklich nicht machen. So. Aber das war für mich auch wichtig, das zu wissen. So. Und danach bin ich dann noch mal 5 Monate in die Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen, weil ich auch mal wissen wollte, ja okay, Politik hast du jetzt theoretisch von A bis Z einmal durchgehandelt im Studium und denkst auch, du hättest es verstanden, aber Praxis ist eben was anderes. Und deswegen wollte ich mal wissen, wie wird Politik jetzt gemacht, so auf Landesebene.
Und was war dabei deine prägendste Erfahrung, das erste Mal praktisch Politik erfahren?
Meine prägendste Erfahrung war, dass das wirklich sehr ja, sehr genaue Beschäftigung mit den Themen gemacht wird, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, und zwar wie Ausschüsse genau arbeiten, wie Fraktionsarbeitskreise, wie, in welche Verästelungen und Details die sich vertiefen, um am Ende einen kleinen Haushaltsänderungsantrag zu stellen. Also ich kam mit der Zeit, wo Haushalt behandelt wurde. Das war sehr prägend, weil wirklich am Ende hunderte Änderungsanträge gestellt wurden und der Haushalt wirklich detailliert besprochen wurde. Und Sachsen macht einen Doppelhaushalt, also noch größer als der Bundeshaushalt von der Materie sozusagen. Und das fand ich schon sehr faszinierend, dass man sich auch darüber wirklich Gedanken macht, über jeden Euro, den man in irgendeinem Feld ausgeben will oder eben auch nicht ausgeben will. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich hatte immer die Vorstellung, okay, dann macht die Staatsregierung ihren Haushalt und dann, ja, sagt das Parlament auch ein bisschen was dazu und dann geht es durch und gut ist so. Also ein bisschen naiv rangegangen, aber das war, fand ich schon sehr faszinierend.
Kann ich mir spannend vorstellen, vor allem, weil man ja als Politikwissenschaftler nur die theoretische Ebene kennt und sich denkt, ja, das Parlament beschließt was und dann entsteht praktische Politik und das analysiere ich jetzt und leite daraus meine wissenschaftliche Theorien oder was weiß ich ab. Und dann hat man mal die harte Praxis erfahren.
Genau, man versteht Politik auch dann auf anderen Ebenen, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man mal mitgemacht hat. Und wenn man, selbst wenn es auf dem kommunalen Parlament ist, in der Stadt oder Landesebene oder Bundestag, man hat immer ein ganz anderes Verständnis, wenn man es mal gemacht hat, ne, als wenn man nur drüber redet. Das ist genau wie beim Skifahren. Wenn ich 100 Leuten zugucke, die runterfahren, denke ich mir, ist ganz einfach. Und dann stehe ich einmal drauf und merke, es ist schon schwierig und muss man schon ein bisschen was drauf haben.
Ja, vielleicht da nochmal, also klar, natürlich Praktikum an der Stelle, absolut tolle Erfahrung, aber für unsere Hörer ja dann auch interessant, wie bist du rangekommen an das Praktikum, weil es ist ja oft auch nicht so trivial, gerade solche interessanten Praktika dann in Parlamenten. Und
das ist richtig. Ich hatte im Studium glücklicherweise ein Seminar, das hieß Politik praktisch und da musste ich ein ganzes Semester lang, wurde ich gelost zu der grünen Fraktion und da musste ich einen grünen Abgeordneten spielen sozusagen und musste eigene Anträge schreiben, eigene Anfragen, musste wirklich ab und zu war Sitzung im Studentenparlament sozusagen und dann am Ende musste man eine Leistung erbringen, das war die Seminararbeit, so 30-seitig oder so, musste man ein Konzept schreiben und das habe ich gemacht zur Radverkehrspolitik in Dresden und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt schon für die Grünen ein Radverkehrskonzept für Dresden geschrieben habe, dann hänge ich das
dann einfach... Kann ich das eigentlich gleich im Parlament einbringen?
Genau, dann hänge ich das einfach meine Bewerbung an, habe auch ein bisschen vorne groß drauf geschrieben und dann haben die gedacht, oh ja, super, da hat sich schon einer ein bisschen damit beschäftigt, so, ne, der fängt jetzt nicht bei Null an, sondern ist ja irgendwie interessiert und ein interessantes Konzept so und das hat dann mir da die Tür geöffnet. Die andere Tür nach Tutzing, dieses schöne Praktikum mit der Warteliste, das habe ich tatsächlich über meinen Studiengangsberater bekommen. Der war auch gleichzeitig Dozent und der meinte, ach Herr Storch, ich kenne da ein paar Leute, also das typische Vitamin B. Ich habe ihn ja mal gefragt, was wären gute Praktika? Auch da empfehle ich das zu tun. Also Studiengangsbetreuer an Universitäten haben oft gute Ideen, oft gute Kontakte und können auch mal eine Tür aufmachen und mal sagen, hier, da kommt ein interessierter Student, der ist ganz gut, nehmt den noch mal oder zieht den mal von der Warteliste ein bisschen nach vorne. So bin ich daran gekommen und Staatskanzlei, da habe ich mich eigentlich nur beworben. Die suchten ständig Leute, das wusste ich. Und
da war es dann.
Ja, da war einfach nur Bewerbung.
Und, ja. Ja, das ist eigentlich ganz, ein ganz guter Punkt, weil da hast du im Prinzip eigentlich schon gleich einen Punkt bestätigt, aus was ja auch so die Idee unseres Podcasts war. Markus und ich, wir haben ja so ein kleines, du kennst das, wir haben so ein kleines E-Book geschrieben mit dem Ziel, Tipps rund um den Berufseinstieg in politiknahe Berufe zusammenzufassen. Und ja, ein ganz zentraler Tipp da drin ist eben auch, wie du schön gesagt hast, sich im Studium ein eigenes Projekt zu suchen. Bei dir war es der Fahrradwegeplan und quasi zu zeigen, ich bin ein Macher, ich kann was. Und
der, Netzwerke
natürlich. Ja, genau. Und der zweite Tipp hier mit dem Studienberater, also es ist für uns dann auch immer schön zu sehen, weil wir im Prinzip, wir haben halt zusammengeschrieben, was uns da so eingefallen ist, aber ja, jetzt hören wir halt immer wieder auch, dass diese Tipps auch andere quasi mehr oder weniger so erlebt haben. Und genau, deswegen, dann höre ich aber auch schon wieder auf mit der Schleichwerbung.
das muss auch sein.
Muss natürlich auch
sein. Ist ja auch ein gutes E-Book.
Vielen Dank. Genau, also ihr findet das E-Book Berufseinstieg Politikwissenschaft. Findet ihr auf meiner Webseite fabianhauen.de mit über 100 Tipps. Wir haben wirklich absichtlich versucht, da möglichst viele gängige Berufe für Politikwissenschaftler aufzunehmen. Also wenn euch das interessiert, schaut einfach rein. Wir haben auch es absichtlich zu einem sehr, sehr moderaten Preis
studentenfreundlich
angeboten. Und genau, aber
zurück zu unserem Gast.
Genau, zurück zu dir, lieber Christian. Ja, das führt mich eigentlich schon zur nächsten Frage, was ich auch viele unserer Hörer einfach fragen: Hattest du im Studium einen konkreten Plan, was du später mal werden wolltest, oder hast du einfach gesagt, ja, ich studiere jetzt mal Politikwissenschaft, weil es mich interessiert, und dann schauen wir mal, wohin das führt?
Also ich glaube, so als derjenige, der in der 10. Klasse sitzt und Politikunterricht hat, haben wir vorgestellt, ja, ich will mal im Bundestag. So, okay. Ne? Irgendwie Bundestag, Politik mitmachen, so, das fand ich cool. Und aus dieser Motivation heraus habe ich dann Politikwissenschaft studiert. Und im Studium selber fand ich dann so Wissenschaft, also die Wissenschaft über Politik, politische Prozesse und so, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Mhm. Und habe dann auch im Lehrstuhl mitgearbeitet. Und dachte eigentlich so, ja, ich werde Wissenschaftler, vielleicht Politikwissenschaftler. Und je mehr ich am Lehrstuhl mitarbeitete, umso mehr wurde ich sicher, naja, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil ich sah natürlich die wissenschaftlichen Mitarbeiter mit den hohen Korrekturbergen von Klausuren, mit ihren eigenen Promotionen, die sie nebenbei fertig kriegen wollen. Und die haben auch nicht immer gejubelt, wenn sie Gehalt bekommen haben. Augen auf bei der Berufswahl, auch dahingehend. Ne? Man muss halt wissen, was man will. Ne? Und nee, also im Ernst, ich fand das Studium wirklich sehr gut und man wurde da exzellent zum Wissenschaftler ausgebildet. Aber ich wollte dann auch, mir war irgendwann im Studium klar, ich will dann nicht nur Wissenschaftler sein. Mhm. Weil ich hatte immer ein bisschen die Angst, wenn du jetzt machst du 5 Jahre Uni und dann machst du vielleicht noch 5 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann bist du 10 Jahre an der Uni, vielleicht bist du dann am Markt gar nicht mehr so vermittelbar außerhalb der Wissenschaftsebene. Das war immer meine Angst, so subtil, manchmal auch weniger subtil. Und deswegen war mir irgendwann klar, na, du musst doch die Nase rausstrecken, du musst doch mal praktisch irgendwie Politik mitgemacht haben. Und ja, nach dem Praktikum bei den Grünen bin ich dann da hängen geblieben und habe da studentischer Mitarbeiter gemacht. Und das war dann eigentlich auch ganz cool, weil man da verschiedentlich nicht nur eine Haushaltsberatung mitmachen konnte, sondern wirklich in Ausschussberatungen irgendwelche Fraktionsveranstaltungen mitkonzipieren konnte und so.
Hattest du vorher irgendwelche parteipolitischen Berührungspunkte, irgendwo mal politische Jugendorganisation oder?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Es war wirklich der Zufall dieses Seminars in der Uni, dass ich bei den Grünen gelost wurde. Seit dem Zeitpunkt habe ich mich erst damit beschäftigt.
Vorher auch keine Präferenz gehabt, so bei, wenn du wählen gegangen, also ich muss jetzt nicht sagen, wen du gewählt hast, aber dass man so eine Grundsympathie hat für eine gewisse Partei.
Oh, ich hatte wirklich viele Sympathien für vieles, was die SPD gemacht hat lange Zeit, aber auch viel, was die CDU gemacht hat, und irgendwann fand ich gut, was die Grünen gemacht haben, so war ich sehr indifferent. So. Ja. Irgendwann, als ich mit Verkehr beschäftigt habe, habe ich gemeint, ja, die Grünen machen da eigentlich gar nicht so schlechtes Zeug, und dann bin ich da irgendwann dann durchs Los hängen geblieben.
Als Wissenschaftler geht man ja auch erstmal da relativ offen ran in der Regel
eigentlich. Ja, genau. Und ich fand das auch ganz gut, dass man dann einen offeneren Blick hatte auf die Dinge und sich nicht gesagt hat, ja gut, jetzt mache ich bei den Grünen kein Praktikum, weil ich da irgendwie ideologische Scheuklappen vielleicht habe oder so. Es kann auch mal spannend sein. Vielleicht weiß man da auch danach, nee, das ist doch nichts für mich. Aber im Prinzip im Parlament würde ich immer sagen, sollte man nicht zu viel ideologische Scheuklappen haben, weil alle Fraktionen können einem eigentlich zeigen, wie funktioniert ein Parlament. Ja. So, ja. Ob man jetzt zur AfD gehen muss, da würde ich persönlich sagen, nein. Aber alle anderen Fraktionen würde ich jeden ermutigen, da mal ein Praktikum zu machen.
Also hat sich dann quasi dein Plan im Studium vom Wissenschaftler durch die Praktika geändert und du hattest dann
genau, einen
anderen Plan, wo du hinwollen würdest.
Genau, und dann fand ich eigentlich so Parlament sehr, sehr interessant, und da ist man ja auch wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Berater, parlamentarischer Berater. Das fand ich auch ganz cool, bin ich dann auch geworden bei den Grünen, habe da im Verkehrsbereich mitgearbeitet, und dann bin ich nochmal gewechselt in die Parteizentrale von den Grünen in Sachsen, habe da den Vorstand beraten und auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe dann aber gemerkt, ähnlich wie die Motivation mit dem Wissenschaftler, so nach ein paar Jahren, so, willst du da wirklich hängen bleiben? Am Ende hast du einen zu grünen Stempel irgendwie. Mm-hmm. Vielleicht bist du dann auch nicht mehr so ganz flexibel, was den Arbeitsmarkt anbelangt, und dann sagen alle, ja, der kommt ja aus der grünen Ecke und hat auch seine Scheuklappen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ein bisschen was anderes musst du auch noch machen. Und im Studium hast du zum Beispiel auch keine Wirtschaftskompetenz gehabt, Dann habe ich angefangen, nach einem zweiten Master zu suchen, der das irgendwo bringt, und habe den dann auch gefunden. Und als ich den Master gemacht habe über Public Affairs, habe ich mir jedes Mal gedacht, der war ja in Berlin, ich musste immer herreisen. Ja. Und bei jeder Rückreise habe ich mir gedacht, oh scheiße, eigentlich müsstest du das machen. Also es klingt alles so geil, so viel Theorie. Ne? Also ähnlich wie im Studium so, ja okay, jetzt hast du es verstanden, so macht man eine Public Affairs Strategie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das musst du irgendwie machen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einer Public Affairs Agentur in Berlin, habe mich da auch ein bisschen umgehört. Wäre auch ein guter Tipp für eure Hörerinnen und Hörer.
Ja, sehr gerne.
Wenn man auf der Suche ist und weiß nicht so genau, okay, passt das überhaupt? Es gibt so viele Angebote, weil auch in Berlin gibt es viele Agenturen, Public Affairs. Ne? Von außen, ja, okay, die haben alle eine schöne Webseite, steht gutes Zeug drauf, so, ne? Nette Leute sind da präsentiert. Ist ja bei euch genauso. Aber man kann jetzt nicht unbedingt immer von außen unterscheiden, so, ist das jetzt meine Agentur, ja, oder passe ich da rein?
Sind die wirklich so gut wie 1111?
Ja, eben, genau. Die Frage stellt man sich ständig, genau. Und wenn man das einschätzen kann, habe ich einfach meine Studienkollegen gefragt und auch ein bisschen mein Netzwerk in Berlin. Mhm. Und habe dann zum Beispiel auch meine Mentorin beim Studium gefragt, sag mal, kennst du die? Kennst du Johansen Kretschmer? Wie findest du die? Hast du schon mal was gehört? Ne? Und dann habe ich auch ein paar andere Leute gefragt und ja, kennst du Sherpas? Kennst du die und die? Und dann kann man ein bisschen Meinungsbild einholen, was man vielleicht von der Außensicht gar nicht so selber hat.
Ja,
woher auch? Ja, und wenn man nur schlechte Stimmen hört, dann kann man es vielleicht auch lassen. Ne? Wenn es gemischt ist, dann ist er okay. Und wenn es überbordendes Lob ist, wie bei euch, ne, dann sollten wir natürlich auch bewerben.
Ja. Sehr gut. Ja, wie lief denn dann die Jobsuche für dich ab? Also du hattest deinen zweiten Master fertig und was hast du dann gemacht? Hast du dann monatelang Bewerbung geschrieben oder hast du dein Netzwerk angezapft? Wie lief das?
Also ich habe ja meinen zweiten Master parallel zum Beruf gemacht, muss ich sagen.
Ah, wie?
Also ich habe ganz normal gearbeitet und habe parallel den zweiten Master gemacht. Daher war meine erste Berufssuche war sozusagen nach dem ersten Master. Und da habe ich relativ, ja, bin ich erstmal ein bisschen ziellos rangegangen, weil ich nicht so recht wusste, ja, will ich jetzt im Parlament bleiben oder nicht? Und dann ja, habe ich so ein paar übliche Jobportale aufgemacht und gesehen, ja, okay, da gibt es ein paar Stellen, mich auch auf viel Mist beworben, wo ich eigentlich selber unsicher war.
Was für Mist war das?
Passt das zu dir? Naja, sagen wir mal so, ich habe einen Master in Politikwissenschaft gehabt und habe mich halt beworben auf Stellen, die eigentlich gefordert haben, ja, da braucht man nicht nur so zwei Semester Jura, sondern da muss man im Prinzip Jurist sein. Ne? So. Und da würde ich jetzt sagen, meinem damaligen Ich oder auch euren Hörern den Tipp geben, einfach selbstkritisch und sehr ehrlich zu sich selbst zu sein, passe ich eigentlich zu der Stelle oder finde ich die einfach nur geil, ne? Und will mich darauf bewerben und hätte die gerne, aber passe ich wirklich ernsthaft dazu oder ist es so ein Wunschdenken, was muss ich eigentlich noch machen und danach auch Bewerbungen zu machen, weil ich glaube, die Hälfte meiner Bewerbungen habe ich gemacht, die hätte ich mir sparen können, wenn ich mir das ernsthaft selber beantwortet hätte, so nach dem Motto, laden die dich ein oder nicht, ich will, dass die mich einladen, aber eigentlich vom Profil passe ich nur so zu 80% drauf, nicht zu 90, nicht zu 100, ja komm, probiere ich mal, ne? Aber da verliere ich halt viel Zeit, kriege auch viele Absagen, das frustriert natürlich auch,
klar,
ne? Und dann lieber 40 Bewerbungen machen und sagen, das sind 40 Bewerbungen, wo ich zu 90, 95% und vielleicht auch zu 100% drauf passe und sich dann auch ärgern, wenn man eine Absage kriegt, aber vielleicht da auch ein paar mehr Einladungen zu Vorstellungsgesprächen kriegen.
Wie bist du mit so Frustrationszeitpunkten umgegangen, wenn jetzt die 20. Absage kam und wieder neu motivieren, was zu schreiben?
Ich hatte gar nicht so viel Frustration, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, von allen schon 100 Mal im Studium gesagt zu bekommen, ah ja, Politikwissenschaft, oh, das wird schwierig, ne? Also wahrscheinlich ja, Taxifahren
hält,
oder
hält,
so.
Ja,
ne?
Hält sich hartnäckig.
Hält sich ganz hartnäckig, ne? Also gut bezahlte Taxifahrer und so. Und dadurch hatte ich irgendwie schon so eine Frustrationstoleranz aufgebaut oder so eine Negativerwartung, okay, du schreibst wahrscheinlich 100 Bewerbungen und kriegst 80 Absagen. Das war so einfach meine eigene Negativerwartung.
Hat die sich bestätigt?
Die hat sich total bestätigt, genau. Aber ich war dann halt überhaupt nicht frustriert. Ich habe mir gedacht, okay, dann gibt es halt noch 10 Absagen und mache ich weiter und weiter und weiter. Aber der Vorteil war eigentlich auch von vielen Bewerbungen, also widersprechen wir ein bisschen selber zu vorhin, wenn man 80 Bewerbungen schreibt, dann ist die 80. Bewerbung ist ein himmelweiter Unterschied zur ersten.
Ja,
weil nach der 30. ungefähr habe ich mich nochmal mit einem Kumpel getroffen und habe gesagt, guck mal, das ist meine Bewerbung, wie findest du die denn? Dann hat er mir gesagt, ja, naja, hier beim Lebenslauf, da müsste man noch ein bisschen was machen. Also das ist irgendwie nicht so ganz gut strukturiert oder willst du das nicht mal umdrehen von der Reihenfolge? Und beim Anschreiben, Naja, da hast du dir Mühe gegeben, klar, aber guck mal, das liest sich nicht so ganz flüssig. Oder hier, da merkt man, dass du zu wissenschaftliche Texte oft, zu oft liest, was du selber geschrieben hast. So, ne? Und das ist auch echt hilfreich, wenn man einfach mal einen unbeteiligten Dritten, der halt nichts zu tun hat, aus einem anderen Studienfach kommt und auch sich jetzt nicht auf die ähnlichen Stellen bewirbt, so eine Bewerbung hinlegt und mal sagen lässt, guck das mal kritisch an und dann auch wirklich weiterarbeiten, Bewerbung selber verbessern. Mache ich heute noch sozusagen, wenn ich heute Bewerbung rausschicke, nehme ich meine Bewerbung vom letzten Zyklus und lese nochmal drüber, passt das so alles und dann hat man noch ein bisschen Abstand und sieht, naja, nochmal ein neues Bild oder nochmal ein bisschen umstrukturieren und dann ist die nächste Bewerbung immer einen Schritt besser als die davor und das sollte man auch echt machen. Also nicht Massenbewerbungen, einfach nur oben irgendwie die ganze, den Namen austauschen und dann 80 Bewerbungen, das ist, davon möchte ich echt abraten, aber wirklich sich zum Ziel setzen, die nächste Bewerbung muss besser sein als die davor. Und da geht, meistens geht wirklich noch was, meistens kann man noch eine Schippe drauflegen.
Und wie bist du dann zu deinem ersten Job gekommen? War das eine einfache Bewerbung und Vorstellungsgespräch und rein oder hattest du Berührungspunkte?
Also mein erster Job war ganz profan, war bei den Grünen im Landtag und daher war das dahingehend nur eine Herausforderung, dass ich ein bisschen intern für mich werben musste. Und das konnte ich natürlich als studentischer Mitarbeiter gut machen über eigene gute Leistung. Ich habe dann da einfach weggerockt, was so ging, ne, und den Leuten gesagt, ich würde hier auch gern weiterarbeiten und so weiter und ein bisschen intern Motivation gezeigt und geliefert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, ihr habt doch so ein Trainee-Programm und so, könnte man da nicht irgendwie was machen? Und ja, dann ging das irgendwie und dann wurde ich da Trainee im Prinzip. So. Und dann bin ich da hängen geblieben und das war nicht mehr so die Schwierigkeit.
Und dann als Trainee hast du nebenbei deinen zweiten Master gemacht?
Nee, den habe ich erst angefangen, als ich in die Parteizentrale von den Grünen gegangen bin. Okay. Genau, da war ich dann Referent für den Vorstand und da habe ich dann angefangen mit zweiten Master.
Und also, als du den fertig hattest, hast du dich dann in Berlin beworben?
Ich habe mich schon beworben, als ich in der Hälfte war oder so. So, und dann bin ich also gewechselt.
Frühzeitig angefangen.
Genau, und habe auch ihn da noch fertig gemacht. Also ich habe ihn jetzt, wie gesagt, erst im zweiten Beruf sozusagen nebenbei abgeschlossen. Ja.
Und wie bist du zu deinem zweiten Beruf dann hier in Berlin gekommen? Also ist ja auch wieder, war ja wieder offensichtlich ein Bewerbungsprozess. Waren das dann ähnliche Erfahrungen, viele Bewerbungen oder konntest du mit deinen Erfahrungen punkten?
Ja, das war ein bisschen einfacher, weil ich im Prinzip schon einen Vorteil hatte. Ich konnte immer reinschreiben, dass ich Berufserfahrungen habe, die klar sind. Also nicht Praktika hier und da, ne? Das ist ja schon ein Unterschied, wenn das ein Personaler liest, Praktika oder wirklich zu sagen, der hat da mal 2 Jahre irgendwo durchgearbeitet und Vollzeit in einer echten Stelle. So, ne? Das sehen ja die Leute. Und daher war das nicht mehr so schwierig, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, auch gerade im Beratungsbereich werden die Leute ja gerne genommen, wenn man sagt, okay, der hat vorher schon mal was gemacht. Ne? Wir stellen ihn nicht als Trainee ein, wir müssen von A bis Z nochmal alles erklären und ihn einarbeiten und so, sondern der kann schon ein bisschen was, der bringt auch eine andere Perspektive mit. Gerade aus dem Politikbereich ist auch gerne genommen, ist meine Erfahrung, was ich höre, wenn man sagt, okay, die Leute verstehen den Bereich, den sie beraten müssen, aus eigener Erfahrung heraus.
Also bist du in Berlin dann bei einem Beratungsunternehmen gelandet?
Genau, ja.
Möchtest du unseren Zuhörern sagen, bei welchem?
Oder ja, so? Habe ich vorhin schon nebenbei erwähnt.
Schon einfließen.
Ja, genau. Aber ich sage es gerne nochmal, bei Johansen Kretschmer, strategische Kommunikationsberatung GmbH. Wir sind am Potsdamer Platz, sind 40 Leute, 40 Berater, machen sehr viel Energiethemen, aber auch breit, also über Pharma bis hin zu IT, bis hin zu großen Tech-Unternehmen ist vieles dabei. Ja.
Ja, und ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, du hast gesagt, du bist, wenn ich heute auch noch Bewerbungen schreibe, heißt das, du bewirbst dich momentan auch schon, oder?
Tatsächlich bin ich gerade fertig mit dem Bewerben, also ich habe aber während meiner ganzen Zeit, ich glaube, seit ich den ersten Gehaltszettel bekommen habe, habe ich wieder angefangen, mich zu bewerben. Nicht, weil das ein Grund, weil ich sage, es ist irgendwie langweilig, sondern, oder ich will hier unbedingt weg, sondern weil mir klar war, da muss man so ein bisschen drinnen bleiben. Und wenn man sich sagt, man bleibt vielleicht nur 3 Jahre in dem ersten Job oder so, ne, dann schadet es nicht, sich immer mal umzugucken, was gibt es denn so am Markt. Ne? Und manchmal gibt es tolle Stellen und wenn man sich da nicht bewirbt, beißt man sich irgendwann in den Hintern. Und deswegen habe ich mich auch als BJ&K war immer wieder mal beworben, geguckt, was kommt so, über die üblichen Newsletter ab und zu mal geschaut. Politik und Kommunikation hat ja auch so einen Newsletter und ja, da habe ich dann immer wieder geguckt, mich beworben und ja, wenn der Podcast sozusagen vorüber ist, dann werde ich auch eine neue Stelle haben. Dann werde ich in den Bundestag wechseln.
Okay, möchtest du uns verraten, zu welchem Abgeordneten?
Das mache ich gerne. Ist ja eigentlich so ein ungewöhnlicher Wechsel. Also oftmals gibt es ja diesen Wechsel aus dem Bundestag in die Beratung.
Wie bei mir jetzt zum Beispiel.
Ja, bei dir, genau. Und ich mache jetzt den umgekehrten Schritt von der Beratung wieder in den Bundestag aus dem gleichen Grund, weil ich will wieder wissen sozusagen, wie funktioniert etwas in der Praxis. Ne? Landtag kenne ich sehr gut, Landesebene glaube ich auch so. Man lernt nie aus, aber ich glaube, da weiß ich einiges. Aber Bundestag ist für mich auch ein bisschen Neuland sozusagen. Klar, im Studium auch Seminare gehabt, so funktioniert der Bundestag, einen Haufen Bücher drüber gelesen. Ne? Wir haben viel mit Bundestagsreferenten zu tun, ich kann mir alles sehr gut vorstellen, aber ich glaube, wenn man es mal gemacht hat, hat man eine andere Qualität dann vielleicht auch wieder in der Beratung. Also schließt auch nicht aus, zurückzugehen. Jetzt zu deiner Frage, zu wie wechsle ich? Ich wechsle zum verkehrspolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Stefan Kühn. Aus Sachsen ist es ein Abgeordneter, das heißt, ich kenne ihn auch schon ein bisschen aus der Arbeit bei den Grünen.
Ja,
Und Verkehr ist auch ein schönes Thema. Habe ja angefangen mit meinem Radverkehrskonzept
damals. Ich wollte gerade sagen, also das ist auch eine rote Linie.
Und, das war ja, so dein Projekt.
Ja. Glückwunsch.
Ja, dankeschön.
Sehr spannend. Ja, würdest du denn, jetzt hast du ja beschrieben, das waren ja dann quasi drei Bewerbungsprozesse, die du quasi durchexerziert hast. Würdest du sagen, rückblickend, gibt es etwas, was du bei der Jobsuche anders machen würdest oder was du in Zukunft anders machst?
Ich würde von Anfang an versuchen, sämtliche Kontakte zu aktivieren, die ich habe. Was ich am Anfang eher zurückhaltend gemacht habe.
Also mehr Networking.
Ja, mehr Networking oder auch wirklich die Leute, die man hat, einfach wirklich nutzen. Also teilweise hätte ich das gar nicht aufbauen müssen. Ich war in so einem Mentoring-Programm von der TU Dresden. Da war ich Mentee vom Direktor des Sächsischen Landtags. Da habe ich aber einfach nie getraut, den mal nach einem Job zu fragen oder zu sagen, sag mal, kennst du irgendwie in der Verwaltung oder so oder ne, Praktika, Job und so weiter. Sondern wir haben ein bisschen Bewerbungstraining gemacht, aber so den Schritt habe ich einfach wirklich nicht getraut, ihn zu fragen, du, ne, können wir auch mal drüber reden, gibt es da irgendwas, kennst du irgendwie? Ja. Hätte ich machen sollen aus jetziger Sicht, wäre einfach gewesen, hätte er bestimmt auch was gemacht. Also ne, da würde ich sagen, auf jeden Fall Netzwerk nutzen, soweit man es hat, auf jeden Fall. Ja, was würde ich noch anders machen? Ich würde wirklich früher den Leuten, die nichts in meinem Berufsfeld zu tun haben, meine Bewerbung zum Querlesen geben, was ich vorhin gesagt habe, dass die kritisches Feedback geben, sodass es ein bisschen runder wird, die ganze Sache. Manchmal hat man vielleicht auch ein paar Freunde, die eine gute Schreibe haben. Auch dann würde ich nicht davor zurückschrecken, zu sagen, hier ist mein Bewerbungstext, können wir da was dran machen? So, also ich glaube, man muss nicht darauf bestehen, dass man jetzt komplett selber geschrieben hat, dieses Anschreiben, sondern gibt ein paar schöne Formulierungen, auf die kommen andere besser als man selbst.
Oder? Ja, klar, guter Tipp.
Ja, und dann würde ich vielleicht noch sagen, wirklich ehrlich sein, gucken, passe ich auf die Stelle oder nicht. Und wenn man nicht wirklich gut drauf passt, ist einfach lassen, sich nicht bewerben auf Stellen, wo man eigentlich nicht wirklich das Kernprofil erfüllt. Wenn also man die Soft-Kriterien nicht alle erfüllt, dann okay so, ne? Aber wenn drin steht, wir wollen einen Mann oder eine Frau mit 3 Jahren Berufserfahrung mindestens, dann muss ich mich als Uni-Absolvent in allermeisten Fällen nicht bewerben.
Also würdest du dich auch, oder hättest du dich auch nicht bei einem anderen Fraktionssprecher bei den Grünen beworben, bei dem Arzneimittelsprecher oder...
Nee, eben drum, weil Energie und Verkehr ist mein Thema, da kann ich eine Kompetenz zeigen, auf dem Papier als auch real, es war auch eine harte Bewerbungssituation, da wurden Fachfragen gestellt und Aufgaben, jetzt hier mal Pressemitteilung schreiben in 5 Minuten und so, ne? Da wäre ich auch rausgeflogen. Es hätte von daher auch keinen Sinn gehabt, wenn ich Gesundheitspolitik hätte machen müssen, so, keine Ahnung, ja, da kenne ich mich nicht aus. Also da hatte ich, da habe ich das Fit dann gehabt und ich habe mich auch wirklich gezielt da beworben und wie du schon sagst, bei anderen hätte ich es im Prinzip gelassen und habe es auch gelassen. Also
die eigenen Stärken fokussiert und dann darauf die Bewerbung auch ausgerichtet.
Genau, ja. Und vielleicht noch eins, da bin ich erst relativ spät drauf gekommen. Man hat ja als Personaler oft so einen Stapel von 100 Bewerbungen auf irgendeine Stelle und da muss man die irgendwie durchforsten und so, ne? Und irgendwann bin ich drauf gekommen, ich mache einfach mal ein anderes Deckblatt als alle anderen. Das versuchen alle, aber ich glaube, ich habe einen guten Tipp. Und zwar, manche Leute die drucken ja einfach nur ihr Bild oben drauf so auf, oder schreiben irgendwie Bewerbungen auf die erste Seite oder sowas. Ich würde empfehlen, Es gibt ein cooles Tool, das baut so Wattwolken. Und mit Wattwolken kann man auch, wenn man das Tool ein bisschen besser kennt, kann man auch Formen machen. Und so kann man zum Beispiel den Bundestag als Form wählen und dann ganz viele Wörter, die irgendwas mit dem Bundestag zu tun haben oder mit der Stelle, die man im Bundestag will, kann man da einbauen und dann baut der einem in verschiedenen grafischen Optionen so eine schöne Wortwolke zusammen, die sieht aus wie der Bundestag. Das habe ich vielfach gemacht, vorne drauf die Bewerbung, ist auf einmal bunt, ne? Ist irgendwie grün oder so, wenn man sich bei den Grünen bewirbt, vielleicht gelb bei der FDP oder so. Ja. Und dann hat der Personaler vielleicht die Chance zu sagen, okay, hier 100 Bewerbungen, ah, okay, einer hat vielleicht ein bisschen anderes Deckblatt, vielleicht haben 100 Leute ein Foto vom Bundestag, aber man selber hat eins und da ist auch noch ein Inhalt drin. Da steht dann vielleicht Verkehr, Mobilität, Barrierefreiheit oder so und dann ist es vielleicht ein Punkt.
Ah, interessant. Das wird jetzt auch jeder machen.
Ja, der Bundestag, ich wollte gerade schon, Entschuldigung, liebe Damen und Herren Abgeordnete, Sie kriegen jetzt alle Bundestagswolken. Ja. Ja, aber wirklich sehr guter Tipp. Oder was ja, sich von der Masse abheben, ist, glaube ich, alles. Ja, du hast ja auch noch ein anderes Projekt, was jetzt auch nicht unbedingt jeder macht, wo du dich ja auch so ein bisschen von vielen abhebst. Du hast ja auch einen Blog auch schon seit einer Weile. Ich glaube, die Internetadresse ist storchennest.de.
Ja, .me.
Oder .me.
Genau, wenn man bei .de drauf geht, dann kommt man zu solchen Hebammen und so.
Ah, okay.
Ist total also, super und ist auch wichtig, aber .me hat ein bisschen weniger gekostet und man kommt dann halt nicht zu den Hebammen.
Aber auf jeden Fall Storchennest, genau. Bringt mich schon zur ersten Frage dazu, wie kam es, also ich bin ja auch irgendwie so ein Blog-Typ, deswegen interessiert mich natürlich auch, wie kamst du dazu, deinen eigenen Blog aufzubauen, wie kamst du auf den Namen Storchennest, ist jetzt ja auch nicht unbedingt so direkt, ich habe einfach nur meinen Namen genommen, ist vielleicht jetzt ein bisschen weniger einfallsreich und erzähl doch einfach mal.
Ja, gerne. Ja. Also die Idee kam daher, weil ich mir gesagt habe, eigentlich habe ich, glaube ich, ab und zu ein bisschen was zu sagen und ich habe keine Lust, ständig Leute zu fragen, ob sie es veröffentlichen. Ein Bananengrund. Ne? Weil wenn ich jetzt anfrage bei irgendwem, habt ihr Lust, das auf eure Seite zu laden? Naja, dann passt das nicht, dann muss man in den Abstimmungsprozess gehen und am Ende, vielleicht bezahlen sie das nicht mal, wenn man einen großen Beitrag schreibt, dann macht man alles pro bono. Und am Ende sagen sie, ah, nee, hat doch nicht gepasst und dann kann man es nicht publizieren. Ein ganz banaler Grund, ich will die Sachen publizieren, wenn ich Lust drauf habe und will keine Zwischeninstanz haben. Ja? Ein weiterer Grund ist, dass ich mir gesagt habe, ich will ein Format haben, wo ich das Thema Public Affairs einerseits behandle, aus eigener Sicht, wo ich sage, okay, was sind eigentlich interessante Public Affairs Themen, die ich streuen möchte. Und andererseits, wo ich eine Plattform habe, wo ich Sachen mit anderen zusammen machen kann. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Artikel mit anderen Kollegen zusammengeschrieben, die ich da einstelle. Ich habe einen Podcast gemacht mit einer anderen Kollegin. Und da habe ich eben auch eine Plattform, wo ich das gut einstellen kann. Und das nächste ist die dritte Motivation. Ich hatte in der Uni in Dresden mal eine Gruppe gegründet, die heißt Streitkultur, weil mir aufgefallen ist, dass um viele Themen nicht ernsthaft gestritten wird. So ein bisschen wie die Leute von Public Affairs Fight Club, die das glaube ich auch haben, diesen Gedanken, genau. Hatte ich den auch schon mal und wollte dann sagen, okay, ich will auch ein Format schaffen, nicht nur, wo ich über Public Affairs Themen schreibe, sondern wo ich auch was Streitbares anbiete und wo ich dann eine Möglichkeit biete, wo die Leute sozusagen zurückschlagen können, wenn man jetzt im Fight Club Modus bleibt. Und das ist mir noch nicht so ganz gelungen, also gerne alle Hörer da mal draufgehen und gerne ordentlich was zurückgeben auf die Artikel, aber es funktioniert ganz gut und ist so ein kleiner Punkt, wo man seine eigenen Gedanken zu manchen Themen ganz gut publizieren kann. Ja.
Und Storchennest ist dann dein Nachname.
Genau, der Name, genau, das hatten wir noch. Richtig, ich heiße ja Christian Storch und der Nachname Storch, ja, damit wollte ich was machen und dachte mir, okay, jetzt ein paar Storchenwitze kann man schon irgendwie draus basteln, ne, so. Aber hab mir dann gedacht, ja, Storchennest vielleicht, weil ist irgendwo ein bisschen drüber, vielleicht auch manchmal ein bisschen Metadebatte, die man versucht einzunehmen und ja, war eben nicht so ein ganz schlechter Wortwitz.
Ne? Hört sich auch sehr, sehr angenehm an. Also da möchte man dann auch drauf gehen und sich das mal lesen. Fühlt sich irgendwie heimisch an. Nest.
Hey, Nest.
das ist richtig, genau.
Also wenn man streiken will, ja eigentlich dann nicht der richtige Name. Vielleicht sollte es doch der Storchen Fight Club heißen.
Storchenfight, ja, oder mal Storchenschnabel, vielleicht bin ich da noch oben, aber mal gucken.
Ja, wir haben jetzt, du hast viel darüber erzählt, was du auch während deiner ganzen Bewerbungsphasen und Berufseinstiegsphasen eigentlich auch gemacht hast, auch selber verbessert hast an der ganzen Geschichte. Aber gibt es vielleicht doch so den einen Rat, den du unseren Zuhörern oder Berufseinsteigern auf den Punkt gebracht mitgeben würdest?
Das ist eine schwierige Frage. Den einen Rat.
Gibt es den überhaupt oder gibt es mehrere? Oder?
Naja, ich würde immer sagen, macht was neben dem Studium. Das ist der eine Rat. Also wer nur studiert und nur liest, der wird ein exzellenter Wissenschaftler. Das ist auch gut und richtig. Aber selbst die sollten mal die Nase rausstrecken, mal in ein anderes Institut gehen, da ein Praktikum machen, mal wirklich ein eigenes Projekt vorantreiben. Aber nur zu studieren und nur stupide alles zu machen, was im Studium gefordert ist, das freut die Professoren, aber man gewinnt dann meistens wenig Profil. Und nur wer was neben dem Studium macht, der kann auch irgendwie Profil gewinnen. Wer sich irgendwo in der Jungen Union engagiert oder so, der gewinnt politisches Profil. Wer in der NGO was macht, der gewinnt vielleicht ein Umweltprofil oder ein zivilgesellschaftliches. Und wenn es in der Kirchgemeinde ist, auch da gewinnt man ein Profil, wenn man sagt, okay, der ist engagiert, der macht noch mehr, als er muss. Und ich kenne auch einige Leute, die haben halt wirklich nur ihr Studium gemacht und die haben wirklich dann arg Probleme. Und ja, weil ist ja die Frage, worin unterscheidest du dich von irgendeinem anderen Uni-Absolventen? Durch die Nachkommastelle, nach dem Abschlussnote? Eher nicht. Ne? Es ist das, was unterscheidet, was man neben dem Studium gemacht hat. Das wäre mein einer Rat.
Also vor allem, wenn man praktisch arbeiten will und nicht in der Wissenschaft, dann ist die Note nach meiner Erfahrung zumindest nicht so wichtig, sondern wie du sagst, was hat man für Erfahrungen gesammelt, was für ein Netzwerk hat man, das kann ja auch, wie du sagst, bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit sein in irgendeinem Verein und zahlt im Endeffekt auch darauf ein, was wir geschrieben haben im E-Book, Fabian. Also das ist alles also, auf den Punkt gebracht.
Wie gesagt, also vielen, vielen, vielen Dank. Ich schaue gerade mal ein bisschen auf die Zeit. Wir sind leider schon wieder, man könnte noch über so vieles reden, aber wir sind leider schon wieder am Ende unseres kleinen Podcasts, am Ende unserer Folge angekommen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank
dir,
lieber Christian. Also du hast wirklich sehr vieles von dem, was wir in unserem kleinen E-Book aufgeschrieben haben, bestätigt und vieles drumherum auch ergänzt. Deswegen vielleicht nochmal der Hinweis auf fabianhauen.de. Findet ihr das schon häufiger in dieser Folge zitierte E-Book. Wenn ihr bei an unserem Podcast dranbleiben wollt, empfehle ich euch auch, abonniert einfach auch auf fabianhauen.de unsere Newsletter, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Und wenn euch der Blog von Christian natürlich das Storchennest interessiert, dann schaut einfach mal auf storchennest.me vorbei. Und ich danke euch allen, natürlich an meinen Co-Moderator Markus auch für wieder so langsam sind wir wie ein altes Ehepaar. Dir nochmal, lieber Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und euch, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.